Ich sage immer, mein Problem oder mein Glück ist, dass ich zu viel Ausstellungsmacher bin und zu wenig Galerist. Das hat mich alles nicht interessiert, weil ich gesagt habe, ich will selbstständig sein und ich will selber bestimmen, was da passiert. Für das habe ich natürlich schon auch meinen Preis gezahlt. Also Kunst machen und eine Ausstellung machen sind zwei völlig verschiedene Sachen. Und es gibt solche, die das wirklich nicht können und das auch sagen. Hätte ich das auch noch 10 Jahre weitermachen können. Aber man muss loslassen, das sehe ich auch bei dieser Geschichte hier, weil sonst redet man immer rein oder hat das Gefühl, also sonst entsteht nichts Neues.
Willkommen zu «Frida trifft», einem Interview-Podcast aus der Schweizer Kulturszene. Eine Co-Produktion von «Frida» und dem Basler Stadtmagazin «Bajour». Der Matthias Balzer und Helena Krauser treffen die spannendsten Kulturschaffenden vom Land und befragen sie zu ihren Ideen, Träumen, Ängsten und natürlich auch zu ihrem kulturellen Schaffen. «Frida trifft» trifft auf den Punkt, wo das Herz der Gäste schlägt und öppe vielleicht auch der Wundepunkt.
Herzlich willkommen zu der 21. Folge von «Frida trifft» heute aus Chur. Der Matthias Balzer vom «Frida»-Magazin und ich, Helena Krause von «Bajour» in Basel, reden heute mit dem Luciano Fasciatti. Er ist Galerist, hat hier in Chur seit Anfang der 1990er Jahre eine Galerie und ist auch als Kurator tätig. Und das macht die Folge von «Frida trifft» besonders. Er hat schon ein paar Projekte zusammen mit dem Matthias umgesetzt. Wir werden dann später noch darüber reden, welche das gesehen sind. Ihr zwei kennt euch also schon ein bisschen länger. Ich hingegen habe dich, Luciano, erst gerade kennengelernt und freue mich in diesem Gespräch jetzt mehr über dich, Luciano, und deine Arbeit zu erfahren. Herzlich willkommen bei uns hier.
Danke.
Ciao, Luciano.
Ciao.
Dann starten wir wie immer mit unserem Kartenspiel. Mal schauen, ob da noch ein paar Fragen dabei sind, die ihr noch nicht übereinander wisst.
Jawohl, ich kann das geschwind erklären. Wir haben ein Set von Karten mit kurzen Fragen drauf, wo es kurze Antworten geben soll. Und wir tun jetzt 6 von diesen Karten dir, Luciano, herlegen. Und du kannst 3 von diesen Zeichen, einfach eine nach der anderen, und uns geben und wir lesen dir die Frage vor. Wenn du mit jemandem aus der Vergangenheit reden könntest, wem würdest du anrufen und was würdest du die Person fragen?
Schwierige Frage. Der Angelika Kaufmann, ob sie sich noch an Chur erinnern möchte.
Angelika Kaufmann, die berühmte Malerin aus Chur, Freundin von Goethe. Das wäre spannend, was sie würde sagen. Was darf in deinem Kühlschrank nie fehlen?
Stangensellerie.
Jawohl, kommt der fast in jedem Gericht vor.
Der kommt fast in jedem Gericht vor. Und dort unten im Bioladen Regenwurm haben sie uns einmal gefragt, ob wir Küngel legen. Und wir gefunden, wieso? Ja, weil wir so viel Stangensellerie kaufen.
Wenn dein Haus in Flammen stehen würde, und du nur einen Gegenstand könntest rausnehmen, was würdest du retten?
Mein Kompi.
Okay, du hast ja fast alles drauf
heute. Das ist eine pragmatische Antwort.
Ja, danke vielmals. Das war die kurze Spontanrunde. Helena, jetzt übergebe ich dir.
Ja, genau. Also deine Galerie, die gibt es ja schon seit 1991. Und die Ära geht jetzt zu Ende. Warum denn? Warum gerade jetzt?
Es hat auch noch so mit Covid angefangen, dass das Ganze schwieriger geworden ist. Und die haben dann schon du eigentlich so einfach kommunizieren und auch äußern, dass das Galeriemodell ein Auslaufmodell wird oder ist. Und das bestätigt sich jetzt immer mehr. Auch Kollegen, die hören, die umstrukturieren, die sich zusammenschliessen. Ja, und man merkt jetzt auch weltweit, wie das auf diesem Segment vor allem sehr schwierig geworden ist.
Warum ist das so?
Weil sich das ganze Kaufverhalten geändert hat, weil immer Medien grosse bestimmen, was läuft.
Aber es ist ja so, dass im Kunstmarkt, man sagt ja, der High-End-Kunstmarkt, der funktioniert, glaube ich, schon bei den 20 grössten Galerien der Welt, oder? Ist das Ist das so?
Das ist so, aber man hört ja jetzt auch von Galerien, namhaften Galerien, die zum Beispiel in allen Ländern daheim, oder vielen Ländern daheim sind und zum Beispiel in England Einbrüche haben von 80%.
Ist es denn nicht mehr so im Trend, dass man sich Kunst kauft in Galerien und daheim aufhängt?
Es ist einerseits, glaube ich, nicht mehr so im Trend, oder es wird andere Kunst gekauft. Die Jungen kaufen vielleicht andere Kunst oder weniger. Und meine Klientel ist eigentlich eher älter als ich. Und durch das ist die halt auch so ein bisschen ausgestorben oder hat auch angefangen, nicht mehr zu kaufen.
Und gibt es da Methoden, dass man eben versucht, Sachen wegzufinden, um an die Jüngeren heranzukommen? Oder ist das einfach so ein bisschen der Lauf der Dinge?
Ich glaube, es ist ein bisschen der Lauf der Dinge. Es ist jetzt nicht so, dass ich es verschlafen hätte. Ich bin ja immer recht so im, sage jetzt, in einem gewissen Trend gewesen oder immer dabei geblieben auch. Aber ich habe natürlich gewisse Kunstformen, dann so die ganz neuen Geschichten, die ich echt selber nicht mehr verstanden habe, ich natürlich nicht mitgetragen.
Also ist das, also du meinst, Kunst von einer ganz jungen Generation Z oder so, wo man plötzlich Mühe hat, um das nachvollziehen, weil es eine ganz andere Ästhetik ist?
Ja, sicher von Ästhetik her, aber ich glaube, ich weiß auch nicht, ob das wirklich verhebt. Es ist dann schon sehr schnelllebig und sehr viele kommen natürlich auf Trends auf. Das hat es natürlich schon in den letzten Jahren immer mehr gegeben, dass die Jungen sehr schnell auf Trends aufkommen und dort so probieren mitzuschwimmen.
Ist das früher anders gewesen?
Ja, früher hat man halt so vielleicht so epochenweise so, ja, sich verändert oder ja, es ist sicher anders gewesen.
Und als Galerist ist es nicht so sinnvoll, auf Trends setzen, sondern eher langfristige Projekte oder langfristige Partnerschaften mit KünstlerInnen zu haben?
Gell, durch die periphere Situation in Chur habe ich immer anders gestickt. Mhm. Und ich habe ja sehr früh auch Ausstellungen gemacht, die nicht die Aufgabe von einer Galerie sind, weil mich das Ausstellungsmachen mehr interessiert hat. Also hat mich der finanzielle Aspekt, der ja eh schwierig war, hat mich dann eigentlich gar nicht so interessiert. Mhm. Ich sage immer, mein Problem oder mein Glück ist, dass ich zu viel Ausstellungsmacher bin und zu wenig Galerist.
Ja, also das Kommerzielle ist bei dir nie so ganz im Vordergrund gestanden.
Ja, weil es eh nie eingeschenkt hat, wirklich und funktioniert hat. Und weil es mich mehr interessiert, wirklich Ausstellungen zu machen. Und in den letzten Jahren habe ich auch sehr viele thematische Ausstellungen gemacht. Immer mehr, weniger monografische und immer mehr thematische.
Eigentlich eine an der anderen, sehr schöne Ausstellungen hier. Ja, ja. Aber wenn man das so liest, ist es ja dann fast ein Glück, also für die jetzt auch fast ein Glück in dieser Peripherie zu sein, weil eben der Markt so schwach ist, dass man dem gar nicht folgt. Aber du hast selber gesagt, du bist ja eben mehr am Ausstellungsmacher interessiert und weniger der Kunsthändler in dem Sinn, wo ja ein Galerist eigentlich auch ist, oder?
Ja, eigentlich muss sein, also auch der Kunstschaffende gegenüber. Habe ich eigentlich immer transparent kommuniziert, dass es da finanziell schwierig ist. Und darum habe ich auch so können reagieren. Und das haben natürlich viele natürlich auch ganz klar geschätzt. Also ich habe natürlich zum Beispiel Cecil Wicke zuerst mal Malerei können zeigen oder gezeigt. Und für sie war es natürlich auch ein Testfeld gewesen. Sie hat eine Einzelausstellung mit Malerei können machen, etwas können austesten, wie ist das. Und nachher hat dann sie ja längere Zeit auch gemalt neben dem Fotografieren. Und so gibt es x Beispiele.
Und also du bezeichnest dich eher als Ausstellungsmacher wie als Galerist. Was stört dich denn an dem Galerist?
Also das Verkommerzialisieren, das hat mich eigentlich immer gestört. Und das stört mich je länger, je schlimmer wird auch. Und weil es wirklich bei vielen nur noch um das geht und die auch so Positionen an Land ziehen und so Positionen aufbauen.
So ein bisschen wie spekulieren am Markt einfach. Ja. So wie, egal, was dann wirklich der Inhalt
genau.
ist. Ja.
Und dann haben sie natürlich einen riesen Apparat von Angestellten, um zu schauen, dass Geld reinkommt.
Also das heisst eigentlich nur darauf schielen, was läuft auf dem Markt und nicht das, was einem eigentlich interessiert oder wenn ich dich richtig verstehe, ist es auch so, dass man, oder das Beispiel, das du vorher von Cecil Wick gesagt hast, dass man auch Künstler mit Experimenten oder vielleicht auch in Krisen begleitet tut. Ist das so, dass ein Galerist auch eine Art, ist man dann auch Mentor von der Künstlerinnen?
Ja, ich bin sicher von vielen Mentor gsi. Es haben gewisse Leute ja ganz jung angefangen da auch. Man hat sie gerne noch nicht kennt oder sie haben erste Einzelausstellungen da gehabt. Und es gibt auch Künstler und Künstlerinnen, wo man wirklich muss begleiten, auch in einer Ausstellung. Also Kunst machen und eine Ausstellung machen sind zwei völlig verschiedene Sachen. Und es gibt solche, die das wirklich nicht können und das auch sagen.
Also eine Hilfe, ein Auge von aussen brauchen, um ihre Arbeit richtig zu präsentieren.
Also es hat Situationen gegeben, wo ein Künstler die Werke angeliefert hat und ich gesagt dann, hey, jetzt tun wir mal alles auspacken, tun alles auslegen. In 4 Stunden kommst du wieder. Dann habe ich die Ausstellung gehängt. Und wenn das für dich auch stimmt, dann lassen wir es. Oder wir tun etwas umhängen. Oder wir tun auch die ganze Ausstellung nochmal umhängen, wenn du findest, es passt so nicht. Aber es gibt natürlich auch solche, die ganz klar mit einem Plan kommen, wo jede Schraube eingezeichnet ist. Und die gehen dann und sagen, ich komme in 4 Stunden wieder.
Und du musst Schrauben reinmachen, in dem Sinne.
Genau.
Okay.
Oder die Assistentin noch da lässt, die mir hilft.
Man fragt sich dann auch, oder das ist eine Frage, die sich dann auch alle Künstler stellen, wie liest denn ein Galerist eigentlich seine Künstlerinnen aus oder die Menschen, zu denen er Mentor wird, ist das, du hast ja Künstler, zum Beispiel wie der Jules Spinacci, von Anfang an begleitet. Ist das entlang von bestimmten Kriterien oder mehr eine intuitive Sache, dass man merkt, da ist etwas dran, dass, ich glaube, du überlegst dir wahrscheinlich auch, lohnt sich das jetzt da, jemanden aufzunehmen und zu portieren, weil das sind ja dann nicht einmalige Sachen, sondern wenn jemand in einer Galerie ist, dann ist er ja vielleicht jahrelang oder man verbringt fast ein Leben miteinander zusammen.
Also bei mir funktioniert es sicher intuitiv. Ich funktioniere völlig aus dem Bauch raus. Ich komme ja von einer Berufsausbildung her, also nicht von einer akademischen Ausbildung, also Quereinsteiger. Was ja früher im Galeriewesen gang und gäbe war, das sind eigentlich praktisch alles Quereinsteiger.
Und heute?
Und heute kommen die von der Schule, Kunstgeschichte, Marketing, alles Mögliche. Oder es gibt ja mittlerweile auch Kuratorenausbildungen. Ja, und ein gewiss, ja, ob es sich lohnt, es braucht einfach immer ein paar Jahre, oder? Es gibt solche, wo man voll drauf gesetzt hat und die hören dann mal auf Kunst machen. Sie waren zwar Top-Künstler, aber finden es mal, ich mag nicht mehr oder ich will etwas anderes einschlagen. Und ein Beispiel vom Jules Spinacci war natürlich toll, die Zusammenarbeit, weil er hat jedes Mal, wenn er eine Ausstellung gemacht hat, er eine Ausstellung für Träume gemacht. Also er und Evelina Kajakob haben zum Beispiel ein Modell vor der Galerie und arbeiten immer mit dem Modell. Und der Schüler hat immer sehr aufwendig eine Ausstellung für die Räume gemacht. Oder der Not Vital als Beispiel, der hat immer exklusiv eine Ausstellung für da gemacht. Und dann gibt es zum Beispiel die Keramikplatte, die Keramikgeschichte, hat er zuerst da gezeigt. Logisch hat er das dann nachher weiterentwickelt und weiterverbreitet. Aber er hat nicht irgendwo aus dem Atelier Arbeiten braucht. Er hat immer etwas speziell für den Raum gemacht und für seine Ausstellung.
Und in dem Sinne ist das auch ein bisschen schon eine Art Konzept eigentlich von einer Kunsthalle. Auch jetzt weniger statt die Arbeiten bringen, die man einfach will verkaufen, oder?
Genau. Ja, jetzt mit dem Entscheid zum Aufhören habe ich mich auch noch mal besonnen und bin so noch mal über die Bücher und habe gesehen, das ist schon im 91, als ich angefangen habe. Völlig naiv eine Galerie eröffnet. Und eine Begründung ist auch, also eine Begründung war, dass mit der Ausstellungssituation in Chur nicht befriedigt. Die Galerie Giacometti ist gerade zugegangen, die Studio 10 ist nicht mehr aktiv gewesen, ist dann aber wieder aktiv worden durch das. Und dann hat es natürlich Galerien gegeben, überall, wo auf und zu gehen, 2-3 Jahre machen sie es und dann verleiden sie es und dann hören sie auf. Und ich habe eigentlich du hast schon gesagt, was in Chur fehlt, ist eine Kunsthalle. Ich habe meine Galerie damit gemeint, Aber das ist etwas, was bis heute fehlt in Chur.
Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, du bist Quereinsteiger in diesem Beruf. Was hast du denn vorher gemacht?
Ich habe einen Innenausstatter gelernt vom Beruf und bin dann sehr, sehr schnell so in gastronomisch-kulturellen Bereich eingestiegen. Jugend- und Kulturzentrum in Chur, Kaffeestübli, Geliger Kaufmann, Kleinbühne, Höflibeiz während dem Sommer, die Palace Bar, wo ich mit der Brigitte und Matthias zusammen losiert habe und betrieben habe. Oder wir betrieben haben. Und dann auch hier die ganze Marseille-Geschichte, die wir drei nebst anderen noch initiiert haben. Und dort bin ich auch in Berührung schon mit Kunstschaffenden gekommen. Also im Jugend- und Kulturzentrum hat es so Offspace-Galerien, also so temporäre Galerien. Im Kaffeestübli ist die ganze Kunstszene verkehrt. Also das hat mich dann auch verwundert. Wer ist das? Was machen die?
Und hat es wie eine Initialzündung gegeben, wo du dann, weil irgendwann spätestens seit der Eröffnung von dieser Galerie hast du dein Leben der Kunst gewidmet. Hat es wie eine Initialzündung gegeben, wo du gewusst hast, mal, die Kunst ist das, mit dem ich eigentlich möchte, mein Leben bestreiten?
Ja, die Initialzündung hat es eigentlich so eine Gruppe, wo ich verkehrt bin, mit dem Herkli Bundi, Bettina Volland, Daniel von Arburg, wo wir aber so mehr Theatergeschichten gemacht haben, performative Geschichten. Und dann sind der Herkli Bundi und ich mal auf die Idee gekommen, es braucht noch eine Galerie in Chur. Und wir haben dann auch vor Räumen suchen und haben alle gesagt, nein, wir vermieten ihnen das sicher nicht, das geht nicht ein Jahr. Dann können sie uns Miete nicht mehr zahlen. Und dann eine weitere Initialzündung ist eigentlich im, wo der Walti Lieta auf seine Indienreise gegangen ist, im 1986, hat er mich gefragt, ob ich nicht seine Kellergalerie würde betreiben für das Jahr, wo er weg ist. Also der hat da voll Vertrauen, mir die Galerie übrigens hat mich machen lassen. Und dort bin ich dann eigentlich so reingerutscht.
Du erzählst ja schon von einer Zeit eben von einer Theater- und Performance-Gruppe, die dann auch darüber redet, dass man eine Galerie machen will. Das ist schon so ein bisschen der Spirit von den 80er Jahren, ein bisschen Punk. Man macht einfach, oder?
Ja, wir waren wilde Siechen und haben das Gefühl, also auch frech. Also wir sind natürlich auftreten, wie man hat uns nicht so mögen in der Szene, weil wir ziemlich frech und jung auftreten sind, aber auch Sachen durchgezogen haben, also wirklich auch Projekte umgesetzt haben.
Und mit der Galerie haben das ja auch, oder hast du es denn im Endeffekt auch recht durchgezogen? Also was hat es denn ausgemacht, dass deine Galerie es jetzt schon über 35 Jahre gibt und die anderen sind dann so nach 2-3 Jahren wieder zugegangen?
Also eben, ich habe im 91 sehr naiv angefangen. Ich habe nicht gewusst, was das heisst. Und dann haben die Leute gesagt, ja, das braucht mindestens 3 Jahre. Dann denke ich, ja, 3 Jahre, das schaffe ich schon. Also bis es dann einschenkt oder funktioniert. Nach 5 Jahren war das immer noch so gewesen. Und irgendwas wird es immer gegangen. Wir haben keine Familie, das muss ich auch noch sagen. Es ist natürlich immer, da kann man das ein bisschen anders managen, oder? Und dann hat es natürlich x-mal gegeben, wo ich hätte müssen hören musste, rein aus finanziellen Gründen. Und dann ist immer wieder ein Türchen aufgegangen. Dann habe ich gefunden, ja, etwas muss ja dran sein, also mache ich weiter. Und mittlerweile habe ich dann auch nichts mehr anders können. Das muss man auch sehen. Man ist dann schnell draussen so aus dem Berufsleben und.
Können ist ein gutes Stichwort. Weil du hast deine Tätigkeit als Ausstellung gemacht, als Kurator. Du hast dir das eigentlich selber beigebracht. Oder hast du in dem Bereich auch so einen Mentor oder Mentorin gehabt? Oder wie lernt man das einfach so von der Pike auf, wenn man einfach anfängt, eine Galerie machen?
Ich glaube, das hat da damit zu tun, dass ich da eben schon Ausstellungen gemacht habe, wo nicht die Aufgabe von einer Galerie sind, also auch experimentelle Sachen, auch aufwendigere Geschichten, auch performative Geschichten oder auch Videoausstellungen. Man muss sich vorstellen, der ganze Raum muss abdunkelt werden von außen. Und durch das habe ich natürlich auch so ein bisschen ja, rausgespürt, was ist möglich und wie könnte man es machen. Und dann war auch das, dass mich die Situation nicht befriedigt, dass in dem Aussenraum nichts passiert. Dass so viel Potenzial rum ist, aber nichts passiert. Und dort war ein bisschen die Initialzündung vor mir, das Transit Graubünden, wo ich mit der Menge Dolph, der Silvia Hoffmann, dem Felix Held und dem Thomas Spielmann haben wir das eigentlich gegründet.
Was war das genau gewesen? Oder wann war das gewesen?
Das war da müsste ich jetzt nachschauen. Dort haben wir eigentlich drei Ausgaben gemacht. Wir haben Transit Chur gemacht. Dann hat es Transit Engadin gegeben, zusammen mit Nayers. Und Transit Davos, das ist dann so in Richtung thematisch Sport gegangen.
Und das ist Kunst im öffentlichen Raum?
Das war Kunst im öffentlichen Raum gewesen. Und durch das ist dann die Churer Altstadtvereinigung aufmerksam worden auf uns und hat dann die Menge und mich kontaktiert. Und dann haben wir dann zusammen das Chur interveniert, organisiert.
Ich möchte vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Du hast in meiner Wahrnehmung, sind das eben so, das Engagement in öffentlichen Raum gehen, hat ja etwas sehr sozial, aber auch gesellschaftspolitisch. Und du hast, Helen hat das vorher gesagt, du bist für mich auch eine Art Raumeroberer. Du hast einerseits deine Galerieräume erobert, du hast aber auch damals mit den 90er Jahren eigentlich ermöglicht, oder du hast einen Verein gegründet, um die alte Toni-Molkerei, das war ein grosses Areal, mitten in der Stadt, wo heute eine grosse Coop ist. Du hast ermöglicht, dass man das Areal zwischennutzen kann. Und das ist für ein paar Jahre ganz ein wichtiger Motor in der Stadt gewesen. Und jetzt sind wir da in der Liegenschaft Marseille, wo du auch mitinitiiert hast, dass es ein Gast- und Kulturhaus geworden ist. Was ist so? Und du bist, das weiss ich von Brigitte, von meiner Frau, du bist auch schon in der frühen Hausbesetzerszene von Chur tätig gewesen. In was für ein Verhältnis setzt du das zu deiner Kurator oder künstlerische Tätigkeit, gehört das alles zusammen oder sind das verschiedene Geschichten?
Ja, schlussendlich gehört schon auch alles zusammen. Ich habe ja auch hier in der Galerie so reagiert, aber in der Galerie kommt man natürlich nicht an so ein breites Publikum her. Und mich hat ja auch immer interessiert, auch die Geschichte über Gell. Mich hat ja auch interessiert, wie reagieren die Leute, die gerne nicht wegen dieser Kunst kommen, sondern an dieser vorbeilaufen, wirklich vielleicht vorbeilaufen und nichts sehen und nichts merken. Oder die, die dann eben stehen bleiben und reagieren oder aufmerksam werden darüber. Das hat mich eigentlich interessiert. Oder dann eben auch im öffentlichen Raum sehr spezielle Orte bespielen. Es ist ja dann nicht zwingend der prominenteste Platz in Chur gewesen. Es sind ja dann eher so Nischen auch gsi, so grossteils, nicht nur. Oder dann war es halt einmal der Fontana-Park gewesen, aber auch dort hat man probiert, einen Ort zu bespielen, wo die Leute jetzt nicht unbedingt erwarten. Also es ist auch darum gegangen, um so den klassischen Kulturenbegriff zu sprengen, oder?
Ich würde sagen, heutzutage kennt man das noch viel, dass in so alten Industrieareal oder so irgendwie Kultur ist oder irgendwelche Installationen, ist das denn in dieser Zeit neu gewesen?
Nein, neu war es nicht. Es hat in Chur immer wieder Projekte gegeben. Jetzt so in Industriebrachen und so, das gibt es in Chur eben fast nicht oder hat es fast nicht gegeben. Es hat das Buschareal gegeben, aber in Chur ist eigentlich alles ein bisschen verschwunden. Oder? Es hat eigentlich gerne so viel Ort gegeben.
Und vielleicht nochmal zu der Galerie zurück. Wenn ich an Galerien vorbeilaufe, dann habe ich immer das Gefühl, es ist so ein fast leerer Raum mit ein paar Bildern an der Wand und dann sitzt dort jemand drinnen. Und es ist eben eigentlich nicht so ein Zusammenkommen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, da pulsiert so die Kulturszene. Wenn du jetzt so erzählst, was so die Idee war oder wie ihr so als Gruppe von Kulturschaffenden so gefunden habt, es braucht jetzt so einen Kunstort irgendwie. Tönt es irgendwie nach einer anderen Zeit oder nach einer anderen Vorstellung auch von so einer Art? Ist das so gewesen?
Ja, ich glaube schon, dass das so gewesen ist, dass es recht verändert hat. Also auch die Projekte im öffentlichen Raum heutzutage. Also, da gibt es sehr wenige, die mich wirklich packen und überzeugend.
Was fehlt denn dort, dass es dich packen
würde? Ja, oft wirklich die Auseinandersetzung mit dem Ort. Es ist dann auch oft so, dass so ein bisschen Sachen angekarnet werden und aufgestellt werden oder adaptiert werden. Das haben wir auch immer wieder gemacht. Aber im gesamten Kontext hätte das wirklich müssen auch sitzen und passen. Das fehlt mir eigentlich bei vielen Ausstellungen. Aber auch bei vielen Ausstellungen, die so ausgelegt sind, bin ich eigentlich oft so ein bisschen enttäuscht.
Du bist eher so ein skeptischer Ausstellungsgänger.
Eher, ja. Was kritisch und streng.
Was überzeugt dich denn so richtig?
Ja, überzeugt haben mich immer die Projekte, die wir gemacht haben. Und das hat sich auch bewahrheitet. Das hat wirklich... Und das sagen auch immer wieder viele Leute, wenn sie die Künstlerinnenliste sehen und dann da auch und sich sagen, fragen, wie soll das gehen? So viele verschiedene Disziplinen, verschiedene Generationen. Und das ist uns, glaube ich, oder mir immer wieder gelungen, trotz allem einen roten Faden in eine so Geschichte hineinzubringen. Auch wenn man es am Anfang nicht so spürt, aber wenn man dann die Ausstellung gesehen hat, oder mit ein bisschen Distanz. Also es sind einfach Reaktionen, die ich auch kriege.
Du erzählst ein bisschen vom hohen Anspruch, den du hast an deine Arbeit. Du hast dich so ein bisschen entschieden, um dich eben eigentlich in der Peripherie oder sogar in der du hast vorhin gesagt, ja, auch im urbanen Raum eher an den Nischenplätzen oder so zu machen. Hat es wenn auch eine Zeit gegeben, wo du gefunden hast, nein, ich müsste hier raus, wo es einem da zu eng geworden ist?
Nein, es ist eigentlich immer das, was mich interessiert hat. Wo wir in Bergell sind, also dort bin ich ja eigentlich inspiriert gsi von Arte Bregaglia, wo Patricia Guggenheim, Patricia Jäger und Angelika Affentranger gemacht haben im 2008. Und das hat mir eigentlich der Kick gegeben im 2010. Die Arte Hotel Bregaglia, wo eigentlich ja als einmaliges Projekt denk war und mittlerweile ja jetzt dann schon die 4 Biennale stattfindet.
Magst du das ein bisschen erklären für all unsere Hörerinnen, die nicht aus der Region kommen? Was dort so stattgefunden hat?
Ja, wir haben angefangen in Bergell das Hotel zu bespielen für eine Sommersaison lang. Und die Idee war eine auch, dass die eingeladenen Künstlerinnen und Künstler eine Arbeit eigentlich für den Ort, mit dem Tal, mit der Sprache, mit der Geschichte umsetzen. Und das ist, glaube ich, auch das, was dann die Qualität ausmacht von diesen Projekten und auch den hohen Anspruch, den du erwähnt hast. Dass auch die Bevölkerung, also nicht nur die Hotelgäste oder die Kunstleute, die kommen, dass die merken, es hat mit uns etwas zu tun.
Was ist denn der Anspruch, wenn man in so periphere Gebiete geht und dort Kunst anbringt? Also eben, dass die Leute dann vor Ort fühlen, es hat etwas mit ihnen zu tun. Ist das eher, damit man sie so ein bisschen wohlgesonnen stimmt, damit sie das auch tolerieren? Oder ist das so der erste Ansatz, dass man irgendwie möchte, dass auch dort eine Kunst stattfindet, wo vielleicht sonst nicht so viel rum ist? Oder geht es darum, die Leute mal aus der Stadt rauszuholen?
Also es geht schon auch um eine Auseinandersetzung mit dem Ort. Und das hat sofort mit den Einheimischen natürlich zu tun, oder? Und dann ist es natürlich auch darum gegangen, Leute anzuziehen. Und dann hat also auch unser Umfeld hat gesagt, sie sind verrückt, da kommt niemand in das Bergell. Es ist ja so weit weg. Und dann haben wir gefunden, ja, das glauben wir nicht. Und durch die Erfahrung eben von Arte Bregaglia, wo man ja gesehen hat, die Leute sind gekommen. Und auch bei uns sind die Leute gekommen. Es war von Anfang an eine Erfolgsgeschichte gewesen. Und die Leute sind... Was interessant ist am Bergell, weil so peripher und weit weg ist, man muss sich entscheiden, zum gehen. Also, das ist nicht wie in der Stadt, wo du irgendwelche am Nachmittag alle Galerien kannst abklappern und dann meinst, hey, hast du Kunst gesehen. Du musst dich wie entscheiden, zum gehen. Und eigentlich bleibst du dann auch eine Nacht oder zwei oder eine Woche, weil eben, man verbindet es dann auch mit etwas oder es braucht dann halt auch ein bisschen Zeit, um so eine Ausstellung wirklich anzuschauen von A bis Z. Und das ist uns eigentlich immer gelungen. Und es gibt jetzt noch Leute, die sagen, jetzt komme ich dann auch einmal ins Hotel. Und dann muss ich sagen, aber im Hotel sind wir schon ein Haufen Jahre nicht mehr. Wir haben zwischen denen noch ein paar andere Ausstellungen gemacht. Also von dem her glaube ich auch, dass es immer noch Potenzial hat. Jetzt für die Nachfolgegeschichten, die jetzt laufen. Und die Leute sind gekommen und sind geblieben. Und es sind sehr viele Leute gekommen, die als Kind das letzte Mal in Bergell waren. Sie sind das auch interessant. Ja. Aber es muss schon, es hat eigentlich immer mit, ich gehe immer vom Ort aus, es muss mit dem Ort zu tun haben.
Gut, das Bergell ist wortwörtlich ein steiniger Ort. Das ist aber auch von deiner Vaterseite her eigentlich ein bisschen eine Heimat von dir. Eure Familie kommt von dort. Wie ich es wahrgenommen habe über die jahrelange Arbeit, ist es aber auch nicht ganz einfach oder ein Selbstläufer, auch wenn man sagt, die Kunst soll sich mit den Leuten oder den Traditionen und der Geschichte vom Tal auseinandersetzen, dass dann die Talbevölkerung das auch wirklich wahrnimmt. Wie schaust du das rückblickend an? Das ist doch schon noch ein langer Weg gewesen.
Ja, es ist ein langer Weg gewesen. Ein steiniger Weg. Eben, ich bin ursprünglich aus dem Bergell. Ich bin aber nicht dort aufgewachsen. Ich habe noch Verwandte in Bergell. Und das hat mir schon ein bisschen einen Heimvorteil gegeben. Aber ich rede zum Beispiel den Dialekt nicht. Das wird einem dann auch immer, es wird dann auch erwähnt auch, dass du ihre Sprache nicht redest. Sie schätzen es dann aber, wenn man Italienisch redet. Und, ja, es ist ja dann ein bisschen zu der ersten Biennale eigentlich, ist es immer so ein bisschen auf Wackeln dabei gewesen, vor allem von der Finanzierung her. Und dann ist es dann endlich ja zu dieser Leistungsvereinbarung gekommen, zu dieser Volksabstimmung, die ja hoch angenommen worden ist.
Man muss das geschwind erklären, das Bergell hat wirklich darüber abgestimmt, also die Bevölkerung hat darüber abgestimmt, um der Biennale quasi eine Leistungsvereinbarung zu finanzieren.
Oder? Genau, wir haben schon länger darüber geredet mit der Gemeinde. Oder? Wir müssen das auf ein stabiles Fundament bringen und wenn die Gemeinde dabei ist, finden wir auch andere, also die Stiftungen, Kantone, wo wir bereit sind, eine Leistungsvereinbarung einzugehen. Man muss auch sagen, dass der Gemeinderat ist ein bisschen anders aufgestellt gewesen. Sie haben dann einen Plan B gewählt und wir haben gesagt, es gibt keinen Plan B. Wir haben ja einen super Plan A und Plan B haben wir jetzt jahrelang gehabt. Und ja, das ist dann nicht so wohlwollend aufgenommen worden, gerade im Moment. Aber dann ist dann die Abstimmung dann stattgefunden und ist hoch. Es hat es noch nie gegeben in der Schweiz, dass eine Abstimmung zu so einer Thematik so hoch aus angenommen
worden ist. Was hat denn die Leute so sehr überzeugt? Hat man denn ihnen auch irgendwie so ein bisschen aufgezeigt, was es für sie auch für Vorteile wird haben?
Wir haben natürlich lobbyiert, oder? Das ist dann auch der falsche Hals gekommen, dass man für so etwas lobbyieren tut. Das ist natürlich auch so eine Bergell-Geschichte. Und wir haben die Dynamik von Arte Castasegna genutzt im 2018, weil dort ist wirklich das erste Mal, sagen wir mal, die Hälfte vom Dorf involviert gewesen. Sehr viele Frauen sind involviert gewesen ins Projekt. Wir haben private Räume zur Verfügung gekriegt. Wir haben eine Galerie zur Verfügung gestellt gekriegt. Die Einheimischen haben die Ausstellung betreut, haben mitgemacht. Und diese Dynamik haben wir genutzt. Und diese Leute sind dann auch an die Abstimmung gekommen. Und ja, die Konditori hat zum Beispiel können sagen, sie hat 30% mehr Umsatz gehabt in dem Sommer. Und das leuchtet dann den Leuten vor allem halt auch ein, oder? Wenn etwas passiert. Aber es haben natürlich alle profitiert im Bergell.
Das ist so ein bisschen wie mit dem ESC in Basel, wo man auch hat müssen darüber abstimmen und am Schluss die Leute überzeugt hat, dass das Gewerbe wird davon profitieren wird, wahrscheinlich, und die Hotellerie.
Ja.
«Frieda trifft» läuft schon seit dem August 2023. Und wir haben noch lange nicht alle Gäste getroffen, die wir zum Gespräch möchten einladen möchten. Damit das weiterhin möglich ist, kannst du uns unterstützen. Auf friedemagazin.ch den Spenden-Button drücken und es geht los.
Der Prozess, den du jetzt beschreibst, ist eigentlich so, dass so etwas eigentlich erst dann greift, wenn es nicht, also wenn so etwas wie ein UFO landet irgendwo, greift es noch nicht ganz, sondern man muss die Leute quasi involvieren ins Ganze, also wirklich daran beteiligen. Ist das ein Rezept, um so etwas vorwärts zu bringen?
Ja, das hat nicht nur mit dem Rezept zu tun, sondern auch mit der Wertschätzung der Leute, die ja dort leben, das ganze Jahr. Und die Reaktionen gehen ja dann auch auf sie zurück. Eigentlich haben wir immer die Leute, oder das machen wir immer, dass die Leute ein Jahr vorher begrüßt werden und informiert werden, dass man etwas im Sinn hat. Und das haben die Leute immer extrem geschätzt, dass sie nicht etwas zwei Wochen vorher erfahren, wie es ja auch viel der Fall ist. Oder einfach mit etwas konfrontiert werden. Und so hat man sich auch können daran herantasten. Und auch sie haben können, wenn sie will. Aber es braucht natürlich schon auch einen Schritt vor der Bevölkerung her, auf das Willen zuzugehen. Und das ist schon interessant. Wir haben dann, irgendwann ist dann klar gewesen, wir wollen die Geschichte abgeben, wir wollen die in Jüngere hängen, wir wollen den Vorstand verjüngern, wir wollen ein neues Kuratorium oder vielleicht sogar ein wechselndes Kuratorium. Und mittlerweile haben sie ja auch schon die zweite Leistungsvereinbarung können machen. Das war kein Thema mehr gewesen, oder? Das ist über die Bühne, wie wenn man über einen Schneepflug abstimmt. Das gehört jetzt wieder dazu, das ist jetzt wirklich gefestigt. Aber es ist interessant, ich habe ja dann nachher bei der Verabschiedung, bei der ersten Biennale, die ich noch gemacht habe, als ich mich verabschiedet habe vor den Leuten, ist mir klar geworden, jetzt habe ich ja gerne nichts mehr im Bergell. Und dann ist mir das mit der Sala Viaggiatori in den Sinn gekommen, wo wir im 18 bespielt haben für Arte Castasegna. Und dann ist dort das Gerücht aufgekommen, oder es war nicht nur das Gerücht, dass die Gemeinde eine WC-Anlage reinbauen will.
Also man muss es schön beschreiben, es ist eigentlich ein Postwartenhäuschen, wo der Bruno Giacometti, der Bruder von den beiden berühmteren Giacometti, der Bruno Giacometti, gebaut hat, gerade an den Grenzen.
Ja, als Zollstation, ja. Wo der Zoll dann eben an der Hauptstrasse ist, hat die Gemeinde das übernommen und hat das als Warteraum betrieben. Und es hat zwischendurch auch so ein, zweimal Ausstellungen gegeben. Eben, und wir haben es genuss für Arte Castasegna. Und dann habe ich der Gemeinde den Vorschlag gemacht, einen Ausstellungsraum dort zu machen, wo auch aber als Bushaltestelle, als Wartehaus weiterhin funktionieren soll und wo 24 Stunden jeden Tag offen hat. Und wir haben dann eine Vitrine reingebaut, wo unter Alarm und unter Klima ist. Und man kann jetzt dort zu jeder Tages- und Nachtzeit die thematischen Ausstellungen anschauen.
Es lohnt sich also auf dem Weg ins Süden dort einen kurzen Hals machen. Ich möchte dich noch schnell unterbrechen, weil in dem ganzen Prozess, drin, was ich eigentlich immer auch gestaunt habe, ist, dass du hast etwas loslassen konntest. Du hast es vorher gerade so beschrieben, ich habe plötzlich gemerkt, als Verabschiedung, als Mitbegründer von dieser Biennale in Bergell, wo du das letzte Mal kuratiert hast, hast du gemerkt, jetzt habe ich gar nichts mehr. Oft ist es ja so, dass Leute, wenn sie etwas gründen, dann auch, vielleicht auch zu Recht, weil es ist ihr Ding, auch ganz lang dran bleiben, weil man hat es ja auch aufgebaut, dann kann man ja auch, wenn es dann endlich einmal funktioniert, davon profitieren. Das ist eigentlich ein Vorgang, wo man viel sieht, und das kann auch dazu führen, dass dann halt etwa 30 Jahre lang immer das Gleiche macht. Aber wieso hast du das so initiiert, oder wieso bist du eben genau diesen Weg nicht gegangen, um das eigentlich noch weitermachen?
Weil es einerseits ist auch ein bisschen kritisiert worden, dass immer ich das bin. Und dass es auch von den Positionen her gewisse Positionen alternierend wieder vorkommen. Aber das war ganz bewusst eine Wahl gewesen. Das war mir wichtig gewesen. Und das hat sich dann eben auch gezeigt, dass gewisse Leute eine Videoinstallation gesehen haben. Und sie haben jetzt nicht können sagen, das ist von denen und denen. Und im nächsten Ausstellung haben sie wieder eine Videoinstallation gesehen von denen, aber sie haben gewusst, das sind die, die da zumal, oder das müssen die sein, die diese Videoinstallation gemacht haben an dem Ort.
Also das ist ein Wiedererkennungseffekt.
Ja, Wiedererkennung, und auch wie sich Künstler weiterentwickeln. Und wir haben ja auch, und das ist glaube ich auch eine Qualität vom ganzen Bergell, dass wir den Perimeter immer gewechselt haben. Also nicht immer am gleichen Ort geblieben sind. Und das macht es natürlich auch aufwendiger, aber macht es auch spannender. Aber wie reagiert ein Künstler, eine Künstlerin, die vorletztes Mal dabei war, das Mal an einem Ort, vom Material her oder von Aussage her.
Und du hast dann eigentlich das, also quasi die Kritik, die du beschrieben hast, es ist quasi halt immer eine, das ist deine Handschrift und das ist halt, halt dann auch immer eine ähnliche Handschrift. Du hast eigentlich dann den Sachslieb so ernst genommen, um dich daraus rauszuziehen.
Ja. Okay. Ja. Also auch, weil es wirklich, ja, es, also wir haben uns ja nie wiederholt, eben durch das, dass es, dass der Perimeter sich gewechselt hat und dass der Anspruch so hoch war, ist das nicht Gefahr gewesen. Rein von der Idee her und vom Potenzial von der Art her hätte ich das auch noch 10 Jahre weitermachen können. Aber ich habe gemerkt, es muss in ein anderes Fahrwasser kommen, es müssen jüngere Leute, vor allem auch dann vom Vorstand her, oder? Der ist dann auch irgendwann so ein bisschen ermüdet und hat gefunden, wir mögen nicht mehr. Und dann hat man dann zumal, dann, ja, es war dann ein bisschen radikal gewesen, aber man hat es dann auch forciert und hat dann wirklich den ganzen Vorstand neu bestückt. Und ob ich mich jetzt identifizieren kann mit dieser neuen Ausstellung oder nicht, das ist eine andere Geschichte, oder? Aber man muss können loslassen, das sehe ich auch bei dieser Geschichte da, weil sonst redet man immer drin oder hat das Gefühl, also sonst entsteht nichts Neues.
Wie wird denn dieses Loslassen hier, also in der Galerie, ausgesehen? Es wird ja, wir haben es vorher auch weitergeführt als Kunsthalle. Aber was ist denn deine Rolle dort dabei?
Also ich hätte ja da können, eben irgendwann ist der Entscheid gefallen, Ende Jahr hört man auf. Es ist für alle ein bisschen überraschend gekommen, für viele Künstlerinnen auch, obwohl ich es x-mal gesagt habe. Also an der Eröffnung dann von der letzten Ausstellung habe ich gesagt, das ist jetzt die letzte.
Man hat es nicht geglaubt.
Man hat es nicht geglaubt. Ja. Die einen sind ja schon beim Apero gewesen, haben nicht zugelassen. Dann hat ja Sandra Capaul noch unerwartet eine ganz schöne Laudatio gehalten, was das für sie bedeutet hat, in dieser Galerie ausstellen. Und dort haben gewisse Leute auch nicht zugelassen. Und dann ist man dann so langsam in der Eröffnungs-Apero-Modus gekommen und dann haben sie gesagt, ja, schon schade, hört er auf. Und dann sagten sie, was, hört er auf? Dann war da gerade ein Moment lang so ein bisschen Tumult gewesen, weil die einen das ja erst dann realisiert haben. Und dann in der Stadt hat man sich anscheinend auch schon mal erzählt, das erzählt er schon seit Jahren. Also es gibt, glaube ich, solche, die sie jetzt noch nicht glauben, dass es fertig ist.
Nach dem Podcast dann.
Genau. Aber jetzt nochmal die Frage, habe ich jetzt, glaube ich, zum...
Was wird deine Rolle sein, wenn... dass du eine Kunst hast.
Genau, dann habe ich mir gesagt, ja, am einfachsten, ich drehe den Schlüssel, das ist für mich das Einfachste, dann habe ich keine Sorgen. Und
da wäre aber die Frage, was mit diesen schönen Räumen passiert. Für die, die noch nie da waren, sind die Galerie von Luciano Fasciatti, dem, neben dem Gasthaus Marseille, wo es auch einen grossen Saal, ein grosses Restaurant und einen grossen Garten vorne dran gibt, der zum Restaurant gehört. Der Teil hier war eigentlich einmal eine kleine Turnhalle vom katholischen Schulhaus. Es sind eigentlich sehr schöne Räume und du hast dich entschieden, nicht einfach den Schlüssel zu drehen.
Genau, ich habe gemerkt, die Räume reuen mich. Also vor allem das letzte Jahr mit denen. Ich habe ja das, die thematischen Ausstellungen haben ja so aneinander angeknüpft. Und sie haben ja auch immer ein bisschen, und im Jahresbrief vor einem Jahr habe ich das ja auch ein bisschen angekündigt, dass es zu Ende geht. Und das hat sich dann ein bisschen gesteigert, auch in diesen Ausstellungen. Und dann habe ich einfach gemerkt, der Raum räumt mein Herz. Und eben der Jules Spinacci, die zweitletzte Ausstellung, wo er nochmal wirklich alles gegeben hat und auch ich alles gegeben habe. Also auch eine Ausstellung, die nicht die Aufgabe von einer Galerie wäre. Und dann habe ich mir gesagt, ja eben, das, was ich vorher gesagt habe, ich habe mich zurückbesonnen im 91, wo ich gesagt habe, es hat keine Kunsthalle in Code. Dann habe ich gedacht, okay, man macht aus dem eine Kunsthalle. Und dann habe ich gesagt, ich muss Leute finden, die 30 Jahre jünger sind wie ich, damit die auch noch mal 30 Jahre mögen, oder? Und dort habe ich zuerst gedacht, das wird schwierig, weil man hört, die Jungen wollen sich nicht mehr engagieren. Alle Vereine und Vorstände haben Mühe zum Nachwuchs finden. Und dann habe ich so angefangen, habe einmal vier gefragt und die haben sofort ja gesagt. Die haben dann auch gesagt, was es bedeutet, dass es eine grosse Kiste gibt. Und dann habe ich ihnen gesagt, jetzt empfehle ich euch noch 3 weitere zu suchen, weil 7 Leute wäre gut, das ist eine grosse Kiste, das gibt auch Haufen Arbeit, um das überhaupt einmal zu starten und das auf finanziellen Stand beibringen. Und sie haben jetzt zwei weitere gefunden und suchen jetzt noch 17, einen Verein gegründet und sind jetzt dran, Strategiepapier gibt es, Zahlen gibt es erste und ich begleite sie, solange es mich braucht. Ich gehe jetzt mit ihnen noch zu zwei Stiftungen, wo ich sie so ein bisschen einführe.
Aber du bist nicht in dem Vorstand?
Nein, ich bin bewusst nicht. Sie wollten, dass ich in dem Vorstand bin und dann gesagt, nein, das will ich nicht. Ich will auch nicht in einer Arbeitsgruppe sitzen. Nächstes Mal, wenn ich komme, ist bei eurer Eröffnung. Und ich lasse sie zum Teil auch ein bisschen reinlaufen, weil sie müssen das selber merken, wie das geht. Und die sind gut aufgestellt. Und ich könnte mir so einem Vorstand gerne funktionieren. Also ich merke, ich bin in ein, zwei Sitzungen gewesen, verstehe ja zum Teil gerne nicht, was die reden.
Also das Generationenproblem. Ja, okay.
Also sie funktionieren so anders. Nicht nur, aber... Oder auch die Dynamik, die sie haben, das ist ganz anders als bei uns.
Aber eigentlich genau das, was du hast wollen, das passiert, oder?
Das passiert und dann kommt auch wieder das, dass wir in eine Richtung gehen, wo ich mich vermutlich nicht mehr identifizieren. Vielleicht kann ich mich identifizieren, vielleicht auch nicht, aber das ist auch gut so, es soll in eine andere Richtung gehen. Und dann hat der Vermieter mitgespielt, oder? Hat gefunden, ja, wir wollen das.
Das ist da, man darf schon erwähnen, das ist die bischöfliche Verwaltung.
Das ist die bischöfliche Verwaltung. Der Verwalter, der das jetzt seit ich da bin betreut, kann das nicht selber entscheiden. Das tut ein Administrationsrat, das ist ein Verwaltungsrat, der dann am Bischof das empfiehlt. Und der Bischof sagt ja oder nein.
Mit Bischofssegen.
Genau. Und das ist ja, ein gutes Omen, glaube ich. Und das hat mich so gefreut, dass der Administrationsrat so gefunden hat, unbedingt. Wir wollen gerne nichts anderes. Wir wollen, dass es so weitergeht auch.
Also Handbieten auch im Sinne, das ermöglichen
mit
einer fairen Miete. Auch.
Genau, mit einer fairen Miete. Und dann habe ich so mein Umfeld ein bisschen angefangen zu informieren und dann waren eigentlich alle begeistert gewesen. Dann habe ich natürlich meinen Künstlerinnen das müssen sagen. Das haben die meisten auch sportlich genommen, aber ich musste ihnen sagen, die Plattform ist weg für euch. Weil in dieser Kunsthalle glaube ich nicht, dass es wer von euch jemals ausstellen wird.
Und das ist zum Teil wahrscheinlich noch brutal für Künstlerinnen, die jetzt seit Jahren...
Das ist noch brutal, aber ich musste ihnen auch sagen, es ist besser jetzt, es ist wirklich der richtige Moment. Und jetzt mit ein bisschen Distanz, einen Monat Distanz, merkt man jetzt wirklich, das ist der richtige Moment gewesen, zum Hören, weil es bringt niemandem etwas, wenn es dann wirklich klopft und du musst hören.
Und mit was hörst du nicht auf? Wird es irgendwelche künstlerischen Tätigkeiten geben, die du weiterhin machst?
Ja, ich habe ja noch Projekte im Aussenraum oder kuratierte Projekte. Das Polosage in Tschirtscha, das ich schon seit mehreren Jahren betreue, wo wir nächstes Jahr in den Aussenraum gehen, ganz.
Ich kann das geschwind erklären. So Losange ist eigentlich... Ein Kunst- und Musikhaus, würde ich sagen.
Ja, ein Zuhause für die Kunst nennt sich's.
Tschirtscha.
Und das ist eigentlich auf Privatinitiative. Das ist eigentlich das Ferienhaus von Armin Zink und Stefan Lombardi, die immer verfolgt haben, was ich mache, also in Bergell und auch in Chur. Und das auch ideell und finanziell unterstützt haben immer. Und so auch zu dieser Fangemeinschaft gehört haben eigentlich. Und dann ist man sich näher gekommen, weil sie Ausstellungen da oben organisiert haben bei sich mit befreundeten Künstlerinnen, die sie über Ankäufe kennengelernt haben. Und dort hat sich dann der Kreis angefangen zu schliessen bei Künstlerpositionen. Und und dann ist einmal die Anfrage gekommen, ob man nicht in Tschirtscha so etwas machen könnte. Und dann haben wir so ein paar Sitzungen gehabt und mit Gemeinde und mit Interessierten. Und irgendwie habe ich gemerkt, das nimmt keine Fahrt auf. Und habe ihnen vorgeschlagen, wir machen doch das einmal bei euch im Haus. Fangen wir an mit dem. Dann können wir schauen, wie sich die Gemeinde positioniert dem gegenüber und wie das ankommt beim Publikum. Dann hat es eine erste Ausführung, also alle zwei Jahre, eine zweite, eine dritte gegeben. Und im 24 sind wir zuerst mal in Aussenraum mit drei Arbeiten, also auf der Bühne, auf den Aussichtshügel. Vor dem Haus hatte es eine Installation gehabt und an sechs Stellen im Dorf hatte es eine Arbeit gehabt und dann im Haus eben auch.
Du hast gesagt, wir schauen, wie sich es entwickelt.
Genau.
Das habe ich am ersten Mal gesagt, aber mittlerweile ist es so, dass wenn man dort an die Eröffnung geht, dass, glaube gar nicht alle Leute im Haus Platz haben, wo der, wenn dann die Eröffnung kommt. So, es ist also ein sehr ein erfolgreiches Projekt in, ja, in einem Walserdorf, eigentlich in einer, an einer Sackgasse, nachher geht die Strasse nicht mehr viel, kann man nicht mehr weiterfahren mit dem Auto. Das ist eigentlich auch ein sehr peripherer Ort.
Ja.
Du verfolgst also so kuratorische Tätigkeiten weiter. Das heisst, ja, du gehst der Kunst nicht ganz verlustig.
Auf die Frage zurück, dann habe ich das auch abgegeben, als auch in jüngere Hände gegeben. Und dann hat sich aber das auch abzeichnen, dass es in dieser Galerie wird zu Ende gehen. Und dann habe ich mir gesagt, ja, hoppla, ja, das könnte ja gleich interessant sein, wenn ich das weitermache. Und dann habe ich gesagt, aber dann will ich mit dem Projekt, mit dem ganzen Projekt in den Aussenraum. Und jetzt werden wir das Jahr, den Sommer, den Bühl, den Aussichtshügel bespielen, mit dem Remo, Albert Alix, Selina Baumann, Gabriele Gerber, Lukas Badilla, Alex Dorici, Peter Regli, Barbara Signer und Andrea Vogel. Also auf dem Hügel, um den Hügel. Es wird auch eine Stallfassade wird bespielt. Es wird eine Vigno-Innovation in der Kirche geben. Und es wird eine installative Geschichte geben auf einem Feld, dann ein bisschen abseits von dem Hügel. Und dann bin ich angefragt worden in der Casa d'Angel für eine Ausstellung. Das ist ein Kultur- und Ausstellungshaus, das zwei thematische Ausstellungen macht pro Jahr.
Im Lugnitz.
Im Lugnitz, jetzt am Samstag eröffnet die kleine Ausstellung, wo der künstlerische Leiter, Kurator oder Direktor vom Haus selber kuratiert. Und für die grössere Ausstellung, die Sommerausstellung, wird es eingeladen. Und dort habe ich eingeladen Judith Albert, Karin Carina Bühler, Evelina Kajakopf, Fröhlichen Bietenhader, Huber Huber, Pascal Lampert, Isabel Krieg und der Peter Konrad in Zumthor. Und das wird alles im Haus stattfinden. Und eine Arbeit, eine Aussenposition von Fröhlichen Bietenhader wird es im Garten geben.
Also in dem Sinne ist der Abschied von der Galerie auch nicht ein totaler Abschied von Künstlern und Künstlerinnen, die du gut kennst. Und jetzt einige von den Namen, die du genannt hast, sind da auch schon in der Galerie vertreten gewesen. Genau. Also du musst dich nicht jetzt ganz von allem verabschieden.
Nein, aber ich habe ja auch immer mit Künstlerinnen zusammen geschafft, die nicht in der Galerie erschienen sind im Programm. Oder sind auch sehr viele Künstler aus dem Programm nicht in diesen Projekten erschienen. Und jetzt werde ich gleich nochmal zurück auf die Frage. Dort bin ich ein bisschen abgewichen wegen Bergell, wegen der Akzeptanz. Ich habe ja noch die Sala Viaggiatori. Und die funktioniert ja eigentlich über Alltagskultur, Design, Architektur, aber auch immer von Themen aus dem Bergell ausgehend, sei das Stromproduktion, sei das Kastanien selber. Jetzt ist die Ausstellung Automobile, 100 Jahre Automobil in Bergell. Und dort hat's eigentlich dann wirklich ist's Eis gebrochen, weil dort die Leute auf mich zugekommen sind, die 10 Jahre nicht mit mir jetzt wirklich so, ja, man hat sich gegrüßt oder auch nicht. Aber da sind jetzt wirklich Leute auf mich zugekommen, wo ich also überrascht gewesen bin, die gesagt haben, ja, das, und die vorher auch skeptisch gewesen sind wegen dieser Idee. Und die begeistert sind von diesem Ausstellungsort.
Aber ist es das, weil es ein permanenter Ort ist? Oder warum ist das jetzt?
Es ist das, weil dort hat es noch mehr mit ihnen, mit dieser Alltagskultur zu tun oder mit dem Ort eben.
Findet man sich so wieder.
Oder sie werden zum Teil Leihgeberinnen von dieser Ausstellung. Ich habe ja die Ausstellung gemacht mit Sammlungen aus dem Bergell, also mit Amateursammlungen, das ist von Blechbüchsen über Briefbeschwerer aus Glas, über Bierflaschen etc. etc. gegangen. Und dort haben sich natürlich die Leute zuerst müssen outen, auch, dass sie etwas sammeln. Und ich habe natürlich zu denen heim, habe die interviewt, haben über ihre Sammlung wissen. Sie haben sich entscheiden, das auszulehnen. Sie haben sich gegenüber den anderen outen, dass sie das sammeln.
Dass sie 100 Bierflaschen im Keller haben.
Und genau. Und durch das ist sie es extrem gebrochen. Und das ist natürlich auch etwas, wo keine Hemmschwelle ist. Sie könnten auch gehen, wenn in der Nacht, wenn niemand, wenn sie niemand sieht. Oder sie können, im Sommer haben sie eh nie Zeit, sie können im Herbst oder im Winter die Ausstellungen anschauen. Sie können sich Zeit nehmen. Und mir hat das Werk gesagt, ich gehe immer eine Viertelstunde vorher aufs Postamt und schaue immer ein Thema an. Und dort bin ich mit Leuten in Gespräche gekommen. Und ich verbinde es ja immer mit der zeitgenössischen Kunst. Es hat ja dann auch immer Positionen zeitgenössische. Und durch das haben sie auch gemerkt, ja, ist auch die Hemmschwelle zu dieser zeitgenössischen Kunst dann immer mehr weg. Und dann habe ich die aber dann auch gesehen mit ihrer Familie an der Biennale in Bond oder in Vico Soprano hat man dann die gesehen. Also sie machen dann den Schritt dann eben schon. Und das hat sich ja eben die zweite Volksabstimmung jetzt auch gezeigt. Das ist akzeptiert beim grössten Teil der Bevölkerung.
Also nochmal eigentlich ein Statement für durchheben, ganz sorgfältig vorgehen. Es braucht Geduld, aber man muss auch auf die Leute zugehen und vielleicht den Leuten vor Ort auch etwas zumuten, aber auch etwas zutrauen, damit man etwas machen kann.
Und das hat natürlich schon eine Art, sage ich jetzt, von Ästhetik oder von Aussage, die mich interessieren. Das sind, glaube ich, alle, das sind eben auch Sachen, die man kann portieren oder durch die Leute auch, wo man eben nicht weiss, was zwingend für ein Wissen braucht, sondern das eben irgend auch selber interpretieren kann oder eben viel merken, es hat mit uns etwas zu tun. Oder sie kennen die Schauplätze oder es wer schafft mit der Sprache. Also es ist dann sehr nahe. Oder zu einem Projekt kommen über die Sprache, muss man eben mit den Einheimischen reden, weil man zu einem Fundus von Wörtern kommen will, die man nicht findet jetzt unbedingt so.
Und da, wo wir jetzt sitzen in der Galerie, wird Ende April dann der Schlüssel gedreht. Was passiert da vorher noch? Ich meine, die eigentlich letzte Ausstellung ist ja gewesen.
Genau.
Und es gibt aber noch mal etwas Kleines.
Es gibt das Finale, das geht nur an Abend. Und ja, dort verraten wir noch nicht, was es gibt. Es ist ein bisschen eine Überraschung. Es ist sehr banal, aber es gibt, glaube ich, eine tolle Geschichte. Alle nochmals zu vereinigen da.
Okay, da sind wir gespannt drauf, ob wirklich alle Platz haben dort drin.
Wir haben es auch unbedingt da machen, nicht im Saal. Oder wir haben ja auch schon so Jubiläumsgeschichten gemacht, eben mal in Bergell, mal in der Postremise. Uns war wichtig, das in der Galerie zu machen. Und von dem her ist es dann halt räumlich so ein bisschen limitiert. Und hier im Kabinett, wo wir jetzt hier sind, wird es eine Ausstellung geben mit Trauweihen aus unserer Sammlung von der Marlene und mir, wo ein Teil auch zum Verkauf steht dann, und ein Teil von dem Erlös wird dann auch der Kunsthalle gut kommen. Also auch da werden wir uns von Sachen trennen. Also lieb gewordene Sachen.
Steht ein grosser Abschied bevor, aber es geht sicher auch spannend weiter.
Wegen dem Dranbleiben, was du vorher gerade erwähnt hast, also da haben wir gedacht, jetzt lehne ich mich ein bisschen zurück. Und ich habe ja in meinem Newsletter geschrieben auch, dass es zu Ende geht, aber dass ich weiterhin interessiert bin an Aufträgen. Und ja, auf das aber ist eine Anfrage von Graubündner Kantonalbank, ob ich bereit wäre, die Kunstsammlung, also beratend tätig zu sein dort. Und das ist einerseits gerade ein bisschen überraschend gekommen, wobei ich mit der Vorgängerin, mit Sandra Romer, die aufgehört haben, ja schon darüber geredet haben. Aber ich war dann doch überrascht gewesen, dass ich das Telefon gekriegt habe und zu einem Gespräch eingeladen worden bin und mich jetzt entschieden habe, diesen Job anzunehmen. Das ist ein Teilzeitjob im Mandat. Und jetzt muss ich natürlich auch dranbleiben. Ich habe es jetzt gemerkt bei der Jahresausstellung. Ich habe die ganz anders angeschaut wie andere Jahre, weil ich merke, jetzt, ich muss dranbleiben, ich muss wissen, was läuft. Ich muss wissen, was machen die Jungen.
Aber schade, ist jetzt keine Galerie mehr. Sonst könntest du der Bank sagen, sie sollen beim Luciano auf einen Schatten.
Nein, das war eben der Grund, gewesen, dass sie die Galerie nicht mehr haben. Sonst ja, hätten sie mich gerne können fragen oder gerne gefragt. Das ist jetzt wirklich so ein Glücksfall oder Zufall.
Das ist vielleicht ein Stichwort, das mich immer ein bisschen noch beschäftigt hat. Du hast jetzt das, glaube ich, sehr schön beschrieben, dass du nicht wie ein klassischer Galerist funktioniert hast. Du hast aber auch immer gesagt, du bist aber Galerist auch und Kurator. Aber als Galerist, das ist jetzt ein Beispiel gewesen, dass man dann zum Beispiel eben nicht wegen Interessenskonflikt nicht angefragt wird für so eine Arbeit bei einer Bank. Man wird aber, wenn ich es richtig wahrnehme, auch nicht mit Preisen überhäuft, die vielleicht Künstler kriegen. Und man bewegt sich eigentlich auch außerhalb von der Kulturförderung, wenn man sich Galerist nennt. Ist das richtig?
Das ist richtig und es hat auch immer Bestrebungen gegeben von meinem Umfeld, also von dieser Fangemeinschaft, von Leuten, die mich unterstützen, also immer wieder gekauft haben. Und es sind ein paar Mal Bestrebungen da gewesen, so einen Verein daraus machen oder einen AG oder weiss ich was alles. Und das hat mich alles nicht interessiert, weil ich gesagt habe, ich will selbstständig sein und ich will selber bestimmen, was da passiert. Für das habe ich natürlich schon auch meinen Preis gezahlt. Wobei es interessant, am Anfang hat es in der Kulturförderung Leute gegeben, die das gemerkt haben, dass ich da etwas mache, was nicht die Aufgabe von einer Galerie ist. Und ich konnte auch noch Gesuche können stellen und man hat dann auch für Drittmittel, also Produktionskosten oder so, Beiträge gekriegt. Das hat dann auch mal aufgehört, weil man das Gefühl gekriegt hat, ja, der verdient sich da goldige Nase und das ist völlig kommerziell. Aber ja, irgendwann hat sich das geändert. Das ist vermutlich auch okay, aber ich muss sagen, die Kulturförderung schnallt, glaube ich, bis jetzt noch nicht, was ich da gemacht habe. Preis habe ich doch einmal ganz in den Anfängen einen Förderungspreis gekriegt vom Kanton, eben, wo es dort Leute hatten, die gemerkt haben, dass da einer etwas an den Tag legt, was nicht selbstverständlich ist. Förderungspreis für die Stadt Chur. Und dann habe ich Kulturpreis von Stiftung Alia Stafaz gekriegt, von dieser Familienstiftung. Das ist der höchst dotierte Kulturpreis in Graubünden. Und ich habe den Sparzorden gekriegt.
Sparzorden muss man erklären.
Also die zwei letzten genannten sind sehr wichtige Preise für mich. Der Sparzorden ist ein Orden, wo an Leute vergeben wird, wo sich für Chur ausgezeichnet haben, etwas Spezielles gemacht haben. Und es ist nicht so, wie es sonst so Fastnachtsorden, die am Narr vergeben werden. Also es wird nicht, sich nicht lustig gemacht über die Person, sondern der König oder die Königin wird geehrt wegen ihrer Verdienst. Und das war für mich wirklich ein wichtiger Preis gewesen. Weil dort habe ich das Gefühl, ich bin endlich in Chur angekommen. Weil auch dort haben es mal Leute mit einem angefangen reden, wo vorher gerne in Kontakt gekommen bist. Oder haben die es mal gekannt, wenn du beim Zahnarzt im Wartsaal warst, bist du gesagt, sie haben doch den Preis gekriegt und dann bist du in ein Gespräch gekommen und die haben sich gefreut. Und es ist interessant, wer sich alles freut, über dass du den Preis kriegst.
Also nach langen Jahren doch nochmal eine ganz andere Wahrnehmung auch von dem, was du eigentlich machst.
Ja, man muss auch sehen, wer den Preis ausgekriegt hat. Das sind wirklich sehr, also auch Leute. Ich habe ja zuerst Kader, um den Preis anzunehmen. Ich dachte, ja, was soll das? Das ist ein schlechter Scherz. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss da drüber schlafen. Ich habe schon gewusst, was es ist, weil ich habe immer die Sparzeitung, die Fasnachtszeitung gekauft. Und ich habe verfolgt, wer den Preis gekriegt hat. Und es hat auch ein paar Figuren dabei gehabt, die wichtig waren für mich. Der Fritz Trippel, der Otto Braschler, der Milo Pfister als Gastronom. Es hat so ein paar Leute dabei gehabt, die mich beeindruckt haben. Und darum habe ich mich auch entschieden, den Preis dann anzunehmen.
Also, aber wie wir es jetzt vielleicht kurz gestreift haben, in Sachen Preise in Graubünden ist auch noch ein bisschen Luft nach oben.
Ja, aber die Luft nach oben, es ist schwierig, ich glaube, ein Anerkennungspreis kommt jetzt, muss ich sagen, ehrlich gesagt, im falschen Moment. Der hätte ich vor ein paar Jahren kommen. Und das ist das, was ich meine, dass sie nicht wirklich wissen, was sie da machen.
Mal schauen, wie sich da vielleicht die Wahrnehmung ja doch irgendwann mal noch ändert. Wir sind gespannt. Und kommen wir mal langsam zum Abschluss. Und
wir hätten noch mal ein kleines Kartenset mit spontanen Fragen.
Genau.
Ich gebe dir die, Helena, ja. Weil ich da am anderen Tischende sitze. Was war früher wirklich besser?
Eine kurze Antwort.
Alles. Fast, nein, Entschuldigung, fast alles.
Das lassen wir so stehen. Gut. Wenn dein Leben ein Buch wäre, Welchen Titel hätte das?
Nicht einfach den Schlüssel drehen.
Sehr schön. Und jetzt hast du vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit zum Reisen. Denn das Berufsleben wird vielleicht schon ein bisschen ruhiger. Und die Frage zielt vielleicht dorthin, in welche Zeit würdest du reisen, wenn du eine Zeitmaschine ausprobieren könntest?
Ja, ich würde glaube ich nochmal zurück auf 1960, als ich geboren bin.
Und die Zeit nochmal leben mit der Erfahrung von jetzt?
Genau. Okay. Und wie man sagt ja immer, ich will nicht nochmal zurück.
Danke vielmals.
Danke. Danke euch.
Danke vielmals, dass ich Sie sehe, die 21. Folge von Frida trifft. Den Podcast kann man überall hören, wo es Podcasts gibt, unter anderem auf fridamagazin.ch, auf Bajur und auf Spotify und allen Plattformen.